Also es ist meiner Ansicht nach ein faktisches und reelles erstmal Cap-Limit, dass man nicht weiter wachsen kann.
Wenn du deine Systeme, Prozesse nicht im Griff hast, dann kannst du gar nicht richtig arbeiten. Das heißt, dadurch, dass du Strukturen und Systeme schaffst, ermöglichst du überhaupt, dass die Menschen, dass die Mitarbeiter, dass sie ihre Sachen ausführen können. Also wie gesagt, wenn es absolut unkontrolliert ist, dann endet das im Ende. Und da haben wir diese ganzen Erfahrungen gesammelt und jetzt haben wir diese ganzen Erfahrungen in ein Konzept reingegossen, wie man es hätte von Anfang an machen sollen.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Top-Arbeitgeber-Podcasts Personal und Führung im Fokus. Mein Name ist Randolf Moreno Sommer, Ex-Marineoffizier und Geschäftsführer der Top-Arbeitgeberberatung Fair Family. Und heute habe ich neben mir Viktoria Navratilova, aber auch kurz Vicky genannt, unsere Head of Business Development. Herzlich willkommen, liebe Vicky.
Dankeschön.
Erzähl mal ganz kurz, Head of Business Development, was machst du hier bei uns im Unternehmen aktuell?
Ja, aktuell, Head of Business Development, wie du sagst, wir haben verschiedene Bereiche, die wir machen. Das heißt, einmal ist es der Part, was Prozesse und Systeme angeht, inkludiert die Kernprozesse, Automatisierungen, CRM-Systeme und so weiter. Dann haben wir den IT-Bereich, wo wir natürlich auch die Infrastruktur erhalten etc. Und mittlerweile auch sehr stark im Datenbereich, das heißt Datenarchitektur, Datenanalyse etc. Das ist da, wo wir jetzt in den letzten Monaten großen Fortschritt gemacht haben durch KI etc.
Es ist richtig krass, die Arbeit, die du bei uns machst. Vielleicht wird der eine oder andere Mittelständler vielleicht nur die Hälfte verstanden haben von dem, was du alles gesagt hast. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie du da denn so hingekommen bist und dann in der Folge, dass wir darüber sprechen, warum der Mittelstand das denn heute braucht und was so ein bisschen die Historie dahinter ist. Also erzähl mal so ein bisschen so von deiner Historie, was hast du so vorher gemacht, wie bist du denn eigentlich dahin gekommen, dass du dich mit diesen Sachen beschäftigst, die meiner Ansicht nach unser Unternehmen heutzutage komplett transformieren und überhaupt fähig machen, in das KI-Zeitalter reinzugehen.
Ja, sehr gerne. Ich komme ja, für einige, die mich vielleicht schon kennen, ich komme ja nicht aus der Technik, aus dem Technikbereich. Ich war früher viel auf dem Tennisplatz, war dann Tennistrainer, habe dann angefangen, Fitnessökonomie zu studieren, dual. Und dort habe ich dann den Felix Anrich kennengelernt, der mich dann so ein bisschen in diese Office-Welt reingeholt hat, was ich auch sehr cool fand immer. Es war für mich immer sehr weit weg, weil ich ja komplett aus dem Sport komme, durch meinen Hintergrund auch. Und dann habe ich im Customer Success angefangen und habe die ganzen Prozesse kennengelernt. Wir haben halt gearbeitet, so gut es ging, aber die Prozesse waren halt mehr oder weniger da. Ne? Dadurch, dass wir auch so ein schnell wachsendes Unternehmen sind, verändert sich super viel und die Prozesse müssen immer nachgezogen werden, immer optimiert werden und so weiter. Dann war es damals so, dass es ja erstmal gar keine Business Development Abteilung gab. Dann gab es eine, die hatte dann aber viel mit Sales etc. zu tun. Das heißt, es war nicht wirklich Kapazität da für das Customer Success. Das hat mich ziemlich genervt, weil wir dadurch stagniert sind, dass ich dann angefangen habe, selber die Prozesse zu optimieren. Ich habe meinen ersten Workflow dann in HubSpot gebaut, wo du einfach nur eine Eigenschaft angeklickt hast und dann kam eine Slack-Nachricht und ich habe mich den ganzen Tag gefreut darüber. Ich weiß immer ganz genau, der erste Workflow, ja, so, ja. Oh mein Gott, so cool. Ich spare mir so viel Zeit durch diesen einen Klick. Das war so der Start und dann hatte ich ja das Glück, dass ihr und Michelle auch, dass sie quasi gesehen haben, dass mir das großen Spaß macht und dass ich da auch besser werde, dass ich dann ja die Möglichkeit bekommen habe, ins Business Development zu wechseln und durch die ganzen Umstände ist es dann im Endeffekt sogar Head of Business Development geworden. Was super wichtig ist, ist, dass als ich meinen ersten Tag zum Beispiel in dieser Firma hatte, ich saß das erste Mal vor zwei Bildschirmen. Ich hatte das erste Mal im Leben überhaupt Mac irgendwie vor mir stehen und ich dachte mir so, fake it till you make it, plus jetzt so. Als ob du schon mal mit einem, dass du schon mal gesehen hast, dass deine Tastatur nicht auf deinem Computer drauf ist. Also ich war wirklich super lost und wenn ich das meinen Freunden heute erzähle, was ich so mache, sind die so...
Unglaublich, das ist aber gerade mal so 3 Jahre her.
Ja, das ist so 3 Jahre her, genau. Ja. Aber der größte Vorteil ist, was ich dadurch vor allem sagen möchte, ist dadurch, dass ich diese Sachen gemacht habe, sind wir jetzt beispielsweise auch mit dem Team in der Position, alle anderen Teams sind ein Stück weit abhängig von uns, weil die können vielleicht den Prozess aufsetzen und dann sagen, okay, wir müssen jetzt die Automatisierung machen, wir müssen das machen oder das machen. Wir können diese ganzen Sachen komplett selber für uns aufsetzen. Also wir haben unfassbare Freiheiten, wir haben natürlich auch unfassbar Verantwortung für die anderen Teams natürlich, die Sachen zu machen und so weiter. Aber es ist einfach so ein unfassbarer Mehrwert, wenn du die Möglichkeit hast, das durchzuführen, wenn du weißt, wie es geht. Und selbst wenn du es nicht selber machst, wie die anderen Teams, dass du nur das Verständnis hast, was möglich ist und was ist der richtige Weg, was mein Anwendungsfall und was ist die beste Lösung, die einfachste Lösung dafür, um das dann auch umzusetzen.
Ich würde auch mal für den Zuschauer jetzt an der Stelle gerade mal so ein bisschen so eine Background-Info oder so ein bisschen Backstory auch von dem Thema Prozesse erzählen, weil ich kenne diesen Magic Moment ganz genau, wenn du das erste Mal was baust und eine Maschine macht das automatisiert. Ich hab damals 2012 habe ich mit Clicktip angefangen. Clicktip war damals ein E-Mail-Service-Provider, die sozusagen E-Mails versendet haben, also Newsletter versendet haben, und die hatten damals dann auch so eine, man konnte einfach automatisiert Newsletter versenden. Also es war damals das Thema, wenn sich dann jemand eingetragen hatte, zum Beispiel für so ein E-Book, dann ist direkt die E-Mail automatisiert rausgegangen, und 2 Tage später, wenn er sich keinen Termin gebucht hat, hat er noch eine E-Mail bekommen, und 3 Tage später, wenn er sich keinen Termin, hat er noch eine E-Mail bekommen. Und das war damals, so 2012 war das so der Shit, weil du konntest auf einmal Kommunikation automatisieren. So ein bisschen der Vorläufer von ganz vielen anderen Prozessen, die wir heute machen, aber damals war das dann so auf einmal komplett anwendbar. Das war die Revolution. Dann habe ich damals zu der Zeit angefangen, mich in Clicktip weiter einzuarbeiten, war 2016 sogar Speaker bei denen, über Jahre lang auf Konferenzen. Und ich hatte meinen Onkel, der war plastischer Chirurg, und mit dem haben wir zum Beispiel die Terminbuchung automatisiert. Das heißt, der war plastischer Chirurg in München. Und wenn jemand sich einen Termin bei denen gebucht hat, dann hat die Person einfach eine E-Mail direkt bekommen mit der Terminbestätigung. Ja. Einfach so einfache Anwendungsfälle. Und vorher, einen Tag bevor die gekommen ist, die Person hat ja nochmal die Anfahrtsbeschreibung bekommen. Das hat ganz viel gelöst, weil der saß dann irgendwo im Gebäude und man wusste gar nicht ganz. Und dann haben wir da ein Video. Und das waren so die ersten Sachen von Automation, mit denen ich damals in Kontakt gekommen bin. Also nur, wenn man mal so einfache Beispiele hat, weil wenn wir über Prozesse reden, reden wir grundsätzlich über Arbeitsabläufe, wir reden über Automation. Und wenn es mir vorstellt, vor Jahren musste das einfach ein Mensch machen, ja? Also ja, die Rezeptionistin an der Theke oder bei der Arztpraxis hat dann eine E-Mail geschrieben und so weiter. Und das kannst du aber heute millionenfach machen. Ja, wir kommen ja gleich noch in ganz andere Prozesswelten rein, aber wenn man so einfache Beispiele mal hat. Und als wir dann damals Verfamily gegründet haben, da fing alles ist Prozess, ne? Jeder Mensch ist eigentlich ein Arbeitsprozess, und das wird zunehmend durch Maschinen weiter abgenommen.
Ja.
Da wollte ich mal fragen, so was, vielleicht hast du noch so wirklich mal so ein paar praktische Beispiele erstmal, wenn wir über so Prozesse reden. Was könnte denn möglicherweise heute noch jemand einfach per Hand machen, was bei uns mittlerweile schon vollkommen Maschinen erledigen? Also.
Boah, das ist alles Mögliche. Wir haben, das geht auch über verschiedene Level hinweg. Also angefangen in unserem CRM beispielsweise, alles Mögliche. Wir haben quasi wie 4 Ebenen. Wir haben ja die Datenstrukturen, wo wir eine Vogelperspektive haben, wo wir schauen, okay, alle Informationen zum Kunden, da haben wir Unternehmen, die Standorte, Kontakte etc. Und diese ganzen Ebenen spielen zusammen. Und die Eigenschaften, die müssen ja immer quasi kopiert werden, beziehungsweise müssen diese Ebenen ein Stück weit synchron sein, je nachdem, wie der Prozess das
hervorsieht. Wenn du sagst, CRM, meinst du ja Customer Relationship Management System, ja, also ein System, was die Kunden...
Genau, was alle Daten quasi zusammenbringt. Mhm. Und allein diese Kleinigkeiten, wie das Eigenschaften von A nach B gespielt werden, ist super wichtig. Das hat wiederum weitere Sachen wie Automatisierung, wo dann E-Mails versendet werden oder andere Sachen, die getriggert werden und so weiter, um nur in dieser CRM-Welt zu bleiben. Dann haben wir beispielsweise unseren Top-Arbeitgeber-Check. Mhm. Jemand füllt die Typeform aus, dann wird das automatisch durch einen Workflow in ein Template gegossen über ein anderes Tool, und aus diesem Template wird dann automatisch die Auswertung generiert, die dann auch wieder ins CRM hochgeladen wird. Auch ein sehr cooler Workflow. Unser neuester Workflow mit dem, ich glaube, größten Zeitersparnis ist für die Direct Search, wo wir quasi über LinkedIn-Profile und Stellen anzeigen, dass wir die abgleichen und dann quasi am Ende der Woche immer unsere Top-Vorschläge bekommen anhand des Matchings zwischen der Stellenanzeige und den LinkedIn-Profilen, die da sind. Mhm. Hat einen unfassbaren Mehrwert, weil eigentlich, so wie du schon sagst, ist es ein administrativer Aufwand, dass du LinkedIn durchgehst und da guckst du und was brauchen wir und was hat der, und eigentlich bist du die ganze Zeit nur mit Aussortieren beschäftigt und du findest die Leute nicht. Und dieser ganze Prozess bleibt weg, weil du im Endeffekt diese ganze Suche, deine Top-Ergebnisse hast, wo du sehr viel Zeit einsparst, und du hast auch eine bessere Qualität, weil ich glaube, ich habe zwar das noch nie gemacht in dem Ausmaß, aber wenn ich mir 50 Profile angucke, wird man vielleicht irgendwann auch so ein bisschen blind als Mensch, beziehungsweise auch die Motivation
kurz so, genau, runter. So unendlich viel Spaß.
Komm, der passt, jetzt hatte ich schon 10, die nicht passen und so weiter. Und das hast du halt, das ist halt ein extrem Vorteil. Du kriegst einfach nur eine E-Mail mit einer vorpersonalisierten Nachricht und kannst du die raussenden. Also es ist wirklich ein unfassbares Zeitersparnis. Was aber immer notwendig ist, auch bei diesen Prozessen beispielsweise, dass du im ersten Step natürlich immer die Klarheit des Menschen brauchst. Mhm. Das heißt, du musst die Klarheit haben, okay, was würde ein Mensch machen?
Ja.
Und wenn du diese Klarheit hast und du das im besten Fall auch dokumentiert hast, dann kannst du es automatisieren. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also die Automatisierung ersetzt nicht den Prozess, sondern sie optimiert den Prozess. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und das ist ja... Also das und die Vorbedingung ist ja erstmal, dass man irgendwas digitalisiert und automatisiert und die nächste Stufe ist ja der AI mit einzuarbeiten, was dann noch eine stärkere Stufe der Automatisierung ist. Man sagt ja auch jetzt schon, ich glaube, das sind natürlich jetzt nur so Schätzungen, aber dass im Prinzip ein Mensch, der diese Maschinen bedienen kann, so die Arbeit von 40 machen kann.
Ja, genau. Das siehst du ja auch in unserer Abteilung.
Ja.
Wir können ja, das, was ich ja, das ist das Beispiel, was ich am Anfang meinte, dadurch, dass wir suchen zum Beispiel eine Rolle, den IT-System-Admin, und dann haben wir geschaut, okay, was können wir machen, und dann haben wir die AI-Champion-Sprechstunde ja bei uns, und dann haben wir mit der HR ein bisschen geschnackt und sowas, und die hatten die Idee, und wir hatten auch so eine Idee, und wir können das aber auch umsetzen, theoretisch können wir unsere eigenen Leute suchen. Also theoretisch kann ich auch diesen Workflow nehmen, oder Georg, und er nimmt den, und sendet den Leuten die Nachricht, und wir können unsere eigenen Leute recruiten, obwohl wir keine Recruiter sind, aber wir können das in unfassbaren Tempo und Qualität machen. Natürlich brauchst du dann die HR-Abteilung, die das dann weiterverarbeitet, etc. Ja. Aber einfach nur die, um ein bisschen zu betonen, wie heftig oder was für eine Möglichkeit du einfach hast, wenn du das machst, auch von der Produktivität. Mhm. Auch die ganzen Workflows, die wir im CM haben, wenn das, früher haben das teilweise Menschen ja bei uns gemacht, wenn wir zusammenzählen pro Person, pro Mitarbeiter, pro Developer, wie viel Workflows pro Person da läuft. Wir sind eigentlich 24/7 am Arbeiten und das als 5 Personen, weil ich gerade jetzt in diesem Moment irgendwelche Eigenschaften von A nach B kopiere, irgendwelche Auswertungen erstelle und irgendwelche E-Mails versende, obwohl ich hier sitze. Aber das läuft halt alles im Background. Aber deswegen ist wichtig, dass du halt ein System hast, wo du diese ganzen kleinen Mitarbeiter, nenne ich sie mal, auch orchestrierst und koordinierst, weil neu entwickeln macht Spaß, neu entwickeln ist das Coolste, was es gibt, für mich auf jeden Fall. Und dann kommt der Punkt, du hast schon Sachen entwickelt, aber du musst das ins bestehende System einarbeiten. Und das ist die Kunst. Das ist erst, dann geht diese Euphorie weg und du merkst so, oh, so, ich hatte schon mal einen ähnlichen Prozess. Wo ist denn der?
Ja, genau.
Und dann habe ich den dokumentiert. Oh nee, das war eine stressige Zeit, habe ich nicht gemacht. Und das ist, wenn, sobald man so anfängt, landet das irgendwann in einem Chaos und du musst irgendwann, im besten Fall machst du es von vornherein, deswegen arbeiten wir extrem daran, dass wir unsere Fehler, nenne ich sie mal, weil sie nicht sind Learnings, Erfahrungen, dass wir da eben das nicht passiert. Das heißt, dass du entweder im besten Fall hast du vorab ein System, wo du die Sachen reinarbeitest, oder du hast halt schon Sachen entwickelt, was häufig der Fall ist, die du dann in dein System gießen musst. Aber umso früher du diesen Schritt machst, dass du es ins System packst, umso besser ist es, umso mehr Zeit sparst du dir und umso mehr Ergebnisse kannst du auch delivern.
Das ist ja unglaublich krass. Also wenn man das jetzt nochmal so reflektiert von dem Unternehmenswachstum her. Wir sind zu Beginn gestartet, wir haben angefangen mit diversen Systemen, sind irgendwann bei einer Systemwelt gelandet, die wir uns ja auch ausgesucht haben. Manche Systeme sind sehr fix, manche andere sind noch so ein Stück weit in Erfindung, aber es ist alles, also wir testen ja auch immer viel, weil wir wollen natürlich das Beste für uns und dann in der Folge auch für uns Kunden. Und ich würde schon sagen, dass die Arbeit, die heute hier erledigt wird, also wir sind 55 Mitarbeiter, aber bestimmt ist die Arbeit, die erledigt wird, auf, keine Ahnung, 110 oder so ausgelegt.
Ja.
Was es uns natürlich möglich macht, weiterhin zu wachsen oder auch Klarheit zu behalten. Aber was das auch aus der Vergangenheit zeigt oder die Fehler, die sich auch sich ergeben, ist halt nun, glaube ich, das Chaos, was geschieht, weil man probiert ein Tool, hier was, so wie du sagst, man dokumentiert hier. Und da haben wir auch ganz viele Fehler gemacht, sozusagen. Was waren da so die Gegenmaßnahmen oder was ist heute auch so die Maßnahme, damit das nicht mehr passiert?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil das ist ja das, woran wir quasi jetzt mit der Strategie 3 auch aufsetzen. Bedeutet, wir haben quasi diese ganze Reise gemacht und sind diese Systematisierung, Prozessualisierung, Automatisierung jetzt natürlich durch AI geht das Ganze nochmal viel schneller, haben wir sehr viel experimentiert und sehr viel entwickelt. Und durch
sehr viel Beratung auch uns ins Haus geholt.
Auch,
Aber auch durch externe Dienstleister, die uns beraten haben, ne?
Genau, da, und da haben wir halt diese ganzen Erfahrungen gesammelt und jetzt haben wir diese ganzen Erfahrungen quasi in ein Konzept reingegossen, wie man es hätte von Anfang an machen sollen. Und jetzt haben wir dieses leere Framework, was Strategie 3 KI und Produktivität nun mal eben vor allem eben abbildet. Und das, dieses leere Framework, wo wir hätten reinarbeiten sollen quasi, ist jetzt da, was wir mit den Kunden natürlich teilen möchten, dass die eben, gerade wenn man anfängt bei System, dass man eben dort direkt reinarbeitet, weil das eben nach hinten raus viel Zeit erspart. Und wir sind jetzt dran, dass wir quasi dieses Framework, dass wir die Sachen, die wir haben, die ein Stück weit natürlich schon entwickelt sind, beispielsweise unsere KI-Strategie, da haben wir auch mit einem externen Berater zusammengearbeitet am Anfang, um Erfahrung reinzuholen und zu lernen und einen Startpunkt zu haben. Und das haben wir alles super gemacht, aber beispielsweise diese Inhalte müssen wir auch in dieses Framework überführen, unser Unternehmenshandbuch, was ja eigentlich die größte Experimentierwiese war überhaupt, ist jetzt ja wirklich ein Template, ein Framework entstanden, wo du das Ganze reinarbeiten kannst. Und wir haben eine gewisse Grundsatzordnung, aber ich sag mal so 70% Qualität von dem, was wir eigentlich vom Ergebnis her erreichen können, wenn wir das quasi in das Fertige reingießen. Das heißt, wir haben quasi wie so eine zweigleisige Geschichte. Wir haben die Erfahrung gemacht, das Ganze konzeptualisiert und das geht halt an die Kunden, aber wir müssen es auch intern umsetzen.
Ja.
Und nochmal, natürlich, ne, es ist gewachsen aus unseren Erfahrungen, aber wir müssen halt da auch immer besser werden. Und dadurch, dass grundsätzlich, ohne dass man etwas tut, ja Chaos entsteht, hört das ja auch nie auf. Das heißt, du musst es schaffen, dass du, um das Thema Produktivität zu pushen, musst du das die ganze Zeit eigentlich im Alltag integriert haben, und zwar auf einem Routine-Level. Das heißt, dass es dir nicht schwerfällt, diese Produktivität, diese Ordnung, Struktur und Effizienz umzusetzen. Das darf dir gar nicht schwerfallen. Das muss vielleicht deine erste Stunde des Tages, letzte Stunde des Tages sein. Du musst diese Zeit kontinuierlich in kleinen Steps investieren. Es ist wie im Fitnessstudio, ich komme ja aus dem Sport. Ne? Du kannst den perfekten Plan haben, du kannst alles haben, du kannst die besten Klamotten haben, du kannst alles Mögliche haben. Wenn du nicht dreimal die Woche, viermal die Woche eine Stunde ins Gym gehst, dann kriegst du dein Ergebnis nicht. Egal wie krass dein Trainingsplan ist. Du musst eben diese Zeit auch investieren und das kontinuierlich in kleinen Steps.
Sehr, gerade wenn du sagst, ich meine, durch dieses ganze Experimentieren im Endeffekt in vielen Bereichen haben wir wie so einen Code gefunden irgendwann.
Ja.
Weil die richtige Kombination, wie kommen die Tools, aber wie ist das auch miteinander? Weil im Prinzip jeder kann sich Notion, ein ClickUp oder irgendeine Jira-Software oder sowas holen, um ein Unternehmenshandbuch aufzusetzen. Aber wenn man ein richtiges Unternehmenshandbuch aufsetzt, dann müssen die richtigen Parameter so ineinander ragen und eine gewisse Ordnung. Du vergleichst mit dem Gym, ich vergleiche das gerne mit dem Zuhause. Ja? Wenn du arbeitest, du lebst in einem Kosmos, es wird alles unordentlich. Hast du ja auch letztens gesagt, nochmal Entropie, ne? Das Universum dient sich ständig aus und geht in eine gewisse Unordnung hinein. Und wenn keiner kommt und es wieder ordentlich macht, ist wie der Rasen, der die ganze Zeit wächst. Irgendwann muss mal einer wieder drüber rasieren, damit er wieder glatt ist. Und so zu Hause halt auch, so ist das halt an der Stelle auch. Und wenn man dann aber weiß, wo genau, wie, was immer hingehört, dann hast du halt diese 100%ige Klarheit, dass selbst wenn mal ein bisschen Unordnung entsteht, dann musst du halt wieder dahin. So ist das halt bei uns. Bei uns ist halt das Chaos entstanden irgendwann mal, wo wir gesagt haben, wir können die Prozesse so nicht mehr handeln, die Leute wissen nicht mehr, wo das steht. Der entwickelt jetzt hier zum dritten Mal eine Standardarbeitsanweisung. Das geht nicht, ja. Wo hat das jetzt seinen verdammten Platz? Nimm diese 5 Beiträge, pack das jetzt hier hin und fang an, das richtig zu strukturieren. Also das ist ja so die Journey, die wir auch gegangen sind. Ne?
Ja, voll. Wir nennen das Customer Success, haben wir sehr viel, auch durch die neuen Strategien etc. die Journey auch angepasst, den ganzen Rahmen angepasst. Und dann haben wir angefangen, sogenannte Chaos-Cluster zu bilden. Das heißt, wir wussten, wir haben Chaos, aber wir haben versucht, diese Chaos-Sachen zu gruppieren in verschiedene Cluster. Und sobald du diesen Rahmen hast, diesen Code, den du beispielsweise auch gesagt hast, Code steht ja eigentlich nur dafür, dass du einen gewissen Rahmen hast, dass du weißt, wo die Dinge reingehören und du weißt, wo die Sachen ihren Ursprung haben etc. Und diese Chaos-Cluster sind super wichtig, weil wenn du ein Riesen-Chaos hast, du musst an einer Sache anfangen und du musst die Sache zu Ende bringen. Es reicht nicht, dass du die Sache anfasst, dir das anschaust und sagst, okay, ist schlimm. Und dann im Endeffekt bleibt das Ganze liegen. Oder es bringt auch nicht, wenn du bis 70.
So, als wenn du so einen Wäschebohr bergst.
Genau, so du sammelst das ein und legst es vor die Waschmaschine zum Beispiel.
Ja, genau.
Oder Geschirr, du legst den Teller auf, legst Geschirr. Ich glaube, das kennt viele. Ja, genau. So, es bringt dich nicht zum Ziel. Und meine Meinung dahinter ist, dass wenn du eine Sache anfängst, also gerade was Prozesse angeht, wenn du eine Sache anfängst und du gehst bis 70%, dann hast du eigentlich nur 70% Zeit verschwendet. Weil dann brauchst du es gar nicht machen. Dann nimm dir lieber bis 70% und wenn du dann, und die Leute, die Sachen entwickeln, die wissen, die letzten Prozent sind die härtesten und die können sich ziehen. Und grundsätzlich, wenn du denkst, du brauchst eine Stunde, brauchst du 8. Aber du musst dir diese letzte Zeit nehmen, weil wenn du es nicht abschließt, dann hast du A, keinen Prozess und B, gefährdest du das Gesamtsystem. Weil wenn du einen Prozess hast, beispielsweise bis 70%, der ist gut genug, im schlimmsten Fall gibst du es noch raus ins operative Geschäft und da passieren Sachen, die nicht controlled werden. Mhm. Das heißt, das ist so, als wenn du einen Mitarbeiter einstellst und ihm sagst, du, eine Einarbeitung hast du nicht, du hast auch keinen Rahmen, du kannst machen, was du willst, hast du eine ganz grobe Struktur. Aber wenn du Fehler, du brauchst mir nicht sagen, wenn du viel Fehler machst oder sonst was. Und dann hast du diesen Schadenskörper, ne, ich spreche jetzt nicht von dem Mitarbeiter, sondern von dem Workflow, hast du dann da drin und der wütet und du hast mehrere Workflows davon und am Ende hast du, es kann wirklich zu einem Ausmaß kommen, dass du nicht mehr die Möglichkeit hast, das zurückzubauen. Du hast dann wirklich faktisch ein Problem, musst es kappen und von vorne anfangen. Und das sollte man im besten Fall verhindern, weil das ist sehr zeit- und kostenintensiv.
Ich habe mich beschäftigt immer wieder so, wie werden Unternehmen groß, weil die sind ja alle gewisse Phasen durchlaufen. Und egal, ob du staatliche Institutionen nimmst, militärische Organisationen, private, zivile, völlig egal. Also ja. Jedes System, was irgendwann mal groß geworden ist und jeder Geschäftsführer, Anführer ist immer an die Grenze gekommen, dass er die Strukturen schaffen musste, damit sein Unternehmen auf einem Fundament weiter wachsen kann. Also ich habe über ganze Staaten, ich habe über Facebook, ich habe über Napoleon gelesen, ich habe wirklich mir alle angeschaut und es ist jedes Mal das Gleiche. Die mussten ihren entweder Staatsapparat, Unternehmensapparat, mussten die Fabrik jetzt so bauen, dass es läuft. Also überall, also es ist meiner Ansicht nach ein faktisches und reelles erstmal Cap-Limit, dass man nicht weiter wachsen kann.
Ja.
Und die Kosten, ich sag mal, der menschlichen Unklarheiten explodieren auch, weil was passiert denn, wenn man nicht so klare Systeme und Arbeitsabläufe hat? Also was sind die faktischen Kosten davon? Also was passiert denn faktisch im Unternehmen dadurch?
Also wie gesagt, wenn es absolut unkontrolliert ist, dann endet das im Ende. Also dann ist wirklich meiner Meinung nach Schluss, wenn du ein CRM beispielsweise nicht im Griff hast, wenn du deine Systeme, Prozesse nicht im Griff hast, dann kannst du gar nicht richtig arbeiten. Also du hast auch die Mitarbeiter beispielsweise und ich glaube, deswegen hast du auch diese, wie du sagst, diese Ebene, wo du die Struktur nachziehst. Das ist meistens ein Punkt, wo du anfängst, mit mehreren Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Weil ich weiß dann, in welches Chaos ich das reingepackt habe. So, dann weiß ich, die Seite, die liegt da irgendwo auf dieser Unterseite von das und das, weil ich das gemacht habe. Aber du musst es ja irgendwann schaffen, dass du die Sachen so replizierbar machst, dass die Leute am besten intuitiv sich durch diese Strukturen navigieren können. Das heißt, dadurch, dass du Strukturen und Systeme schaffst, ermöglichst du überhaupt, dass die Mitarbeiter ihre Sachen ausführen können, dass sie Sachen anwenden können, dass sie Informationen von A nach B tragen. Und solange das nicht gegeben ist, und das ist auch die Verantwortung von jedem einzelnen Geschäftsführer, von jedem einzelnen Developer oder sonst was, dass man diese Strukturen von oben quasi, also nicht von oben, sondern grob aufsetzt, weil nur wenn du dieses Gesamthaus hast, bleiben wir bei dem Beispiel des Haushalts, als Elternteil oder so. Du hast ein Haus, was du aufbaust. Und wenn du dem Kind quasi ein Haus gibst, wo du die Grundstrukturen hast, wo du alles sicherst, wo jeder weiß, okay, der weiß, ich komme nach der Schule nach Hause, ich kann duschen gehen und sonst was, dann kann der sein eigenes Zimmer aufbauen quasi, weißt du? Dann kann der da quasi schauen, okay, wie will ich das jetzt hier haben, wo packe ich da noch ein Bild hin oder sonst was. Der kann sich dann in seinem eigenen Bereich austoben, weil das Gesamtsystem steht. Wenn aber beispielsweise dieses Gesamtsystem nicht steht, dann kann auch der einzelne Mitarbeiter keine Strukturen aufbauen. Das heißt, er hat weder die Möglichkeit, seinen Job vernünftig zu tun, noch irgendwas zu optimieren. Weil wenn der anfängt, irgendwie an seiner kleinen Stelle da irgendwas zu ändern, das ändert nicht das Gesamtsystem. Und deswegen brauchst du halt etwas, was für alle funktioniert, dieses Gesamtframework, wo dann jeder sein Part nochmal krasser ausführen kann.
Ich finde, also wenn der eine oder andere jetzt denkt, oh, wir reden ja hier nur von Technologie, wir reden hier nur von irgendwelchen Workflows und irgendwelchen Programmen, also Arbeitsabläufen. Alles, worüber wir sprechen, betrifft Mensch, Maschine, Mensch und Maschine. Das Beispiel, ich war diesen Januar, war ich auf einer Schiffsreise mit meiner Familie gewesen und es gab so eine Küchentour. Und der Küchenchef hat uns dann durch diese ganze Tour, durch die ganze Küche durchgeführt. Und mich hat brennend eine Frage interessiert. Woher weiß der, wie der diese Torte macht? Woher weiß der, wie der diese Chili con Carne macht? Also es war so meine Frage. Und die Antwort wusste ich intuitiv, weil jedes große System, ob McDonald's oder was, die haben einfach ein systematisiertes Unternehmenshandbuch, ja, so als Leitgedanken, um das Ganze zu nutzen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie weiß das? Dann sagt er, wir haben hier eine Datenbank, da steht genau drin, welches Rezept, wie wird das gemacht? Und wenn die das einheitlich an der Stelle ändern, dann wird es halt überall für immer bei allen geändert. Und das heißt, auch wenn du jetzt Leute, Blue Colors hast auf dem Bau, die irgendwelche Elektriker, irgendwelche Sicherheitsanlagen irgendwo installieren und so weiter, das ist nun mal eine Mischung aus Arbeitsabläufen, die entweder Menschen machen, Menschen mit Maschinen, weil es kann sein, dass der Techniker jetzt einen Termin bucht und die Maschine dann die Terminbestätigung rausschickt und das dann automatisiert nachfasst. Oder vielleicht Dinge, die nur Maschinen machen. Aber beides muss irgendwie in so eine Art Single Source of Truth. Ne?
Ja, definitiv. Im Endeffekt ist der Maschine, ne, der Folgestep von den Menschen. Das heißt, im Endeffekt ich hatte damals in meinem Studium bei McFit, da habe ich angefangen und es gab keine Checkliste und ich brauchte eine Checkliste, damit ich weiß, was ich am Tag machen muss. Es waren 14 Aufgaben oder sowas.
Du warst halt Trainer in einem Gym.
Ja, genau. Ich war am Service Desk, und dann musste ich quasi erstmal das checken, dann die Tore aufmachen und so weiter. Und das war ein ganz klarer Ablauf und dann haben wir irgendwann angefangen, eine Checkliste einfach zu machen, die du einfach nur abhakst. Und das ist auch der erste Schritt. Also wenn beispielsweise jemand wenig mit hier und Maschinen und AI und sonst was, das ist ja, wenn man sich da einmal reinstürzt, das hat so eine unfassbare Geschwindigkeit, dass du denkst, wo soll ich jetzt anfangen? Jetzt habe ich gerade ein Nachtende, soll ich jetzt Claude Coburg machen oder sonst was? Im Endeffekt will ich da ein bisschen Ruhe reinbringen, weil du hast eine Lösung. Du hast die Maschine im besten Fall in vielen Fällen, weil du es dann halt nicht selber machen musst. Aber das Erste, was du wissen musst, ist der Anwendungsfall. Und wenn du den Anwendungsfall hast, dann gibt es mehrere Lösungen. Wie es im Leben ist, du hast irgendein Problem, es gibt mehrere Lösungen. Und dann gibt es, diese Lösungen haben bestimmten Nutzen und bestimmten Aufwand. Und du solltest immer quasi grundsätzlich die Lösung nehmen, die am einfachsten ist. Die am einfachsten ist, die mit dem geringsten Aufwand den größten Nutzen rausbringt. Das heißt, Beispiel Checkliste auf dem Blatt Papier mit Stift. Das war das Einfachste. Theoretisch könnte ich einen Agent bauen, der analysiert, was ich grundsätzlich im Unternehmen gerade abgeht oder im Studio da, was jetzt als Priorität Nummer 1 gemacht werden soll. So, ich habe einen ganz normalen Arbeitstag, mir reicht eine Checkliste, brauche ich keinen Agent bauen. Und das ist bei vielen Prozessen grundsätzlich so, da allgemein Unternehmensaktivitäten ist, dass du schau immer drauf, wo geht meine größte Zeit verloren, wo verliere ich oder wo sind die größten unnötigen Kosten oder wo habe ich einen derben Qualitätsverlust. Und diese drei Kategorien ist immer Indiz dafür, dass du quasi weißt, okay, hier muss ich was ändern. Und wenn du dann so ein Problem identifizierst hast, dann schaust du, okay, wie ist der Aufwand und wie ist der Nutzen. Wenn der Aufwand super, super hoch ist, wie beispielsweise im Upgrading-Case KI-Calls, dass eine KI quasi Kunden anruft, Leads anruft oder sonst was, das hat so einen unfassbaren Aufwand. Der Nutzen ist auch super hoch, aber der Aufwand steht einfach aktuell im Anbetracht zu anderen Sachen, die wir umsetzen, Beispiel Direct Search Workflow, ne, der das Recruiting quasi systematisiert, da haben wir super wenig Aufwand. Das ist ein halber Tag, das aufzusetzen und der Nutzen ist super hoch. Und das ist die Art und Weise, wie du vorgehst. Und wenn du dann quasi schaust, okay, was ist die Lösung, dann nimmst du das Einfachste. Ne? Weil es bringt nichts zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen coolen, fancy Agent, der meine Aufgabe übernimmt, wenn du in der Zeit eigentlich 8 andere Prozesse automatisieren könntest. Du hast ja verschiedene Stufen und Automatisierung ist ja nichts Neues. Was jetzt neu dazukommt, sind die Agents, sind die AI-Nodes und so weiter.
Diese Intelligenz, die hat das
ganz genau. Aber wenn du dir unsere Systemlandschaft anguckst, die meisten Workflows, die meisten Automatisierungen, die meisten Prozesse sind klassische Automatisierung. Wir haben um die 500, 600 Workflows, die diese ganz simplen Sachen machen, nur von der Menge, um zu sehen. Natürlich sparen die im Vergleich weniger Zeit oder haben weniger Mehrwert, als wenn ich jetzt einen Nacht-N-Workflow habe mit einer AI-Note, die irgendwelche Sachen analysiert und so weiter. Aber das ist die Basis. Und solange ich diese Basis nicht habe, brauche ich mich theoretisch, also es ist, ich finde es relativ logisch, wenn mein System nicht passt, wenn ich meine Daten nicht im Griff habe, dann brauche ich keinen Direct-Search-Workflow, brauche ich auch keine Leute, weil ich bald vielleicht gar kein Unternehmen mehr habe. So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben da die richtigen Dinge macht, die richtigen Dinge richtig machen.
Das ist ja, wir sprechen ja manchmal darüber, dass durch die ganze KI und was geht jetzt alles und jeden Tag kommt ein neues Tool gefühlt raus und wenn du bei Instagram irgendwo in so einer Bubble drin hängst von Themen, da wird dir alles gezeigt und so, wow, krass, die machen hier Calls, die machen dies, die machen das und das ist eigentlich viel Ablenkung vom Wesentlichen, weil am Ende muss nämlich irgendetwas erledigt werden.
Ja.
Irgendeine Aufgabe muss erfüllt werden und die Frage ist, wie komme ich jetzt letztendlich dahin, ne?
Das zu erfüllen, ja, ganz genau.
Ja.
Das ist, ich finde, du hast das gut gesagt, das ist viel Ablenkung, was da passiert. Und warum ist es Ablenkung? Weil es sich natürlich super verkauft. Also es ist ja mega, wenn ich dann irgendwie, da habe ich da irgend so ein Reel, der mir sagt, das ersetzt 5 deiner Mitarbeiter, das systematisiert den ganzen Prozess und so weiter. Denkst du dir, ja geil, das ist genau das, was ich die ganze Zeit schon gebraucht habe. Das ist exakt mein Problem. Sorry for that, das ist aber nicht die Lösung. Also es ist wie im Training oder sonst was, du musst halt daran zurückgehen und was du halt...
Die Basics halt auch erstmal schaffen. Ne?
Ganz genau, die komplette Basis für diese ganzen Sachen und dafür musst du dich hinsetzen und schauen, was habe ich und was fehlt mir. Und dann fängst du quasi an, wenn du diese Übersicht hast und weißt, okay, ich habe so, das fehlt mir, das fehlt mir, das fehlt mir, das fehlt mir, dass du dann weißt, okay, wie gehe ich daran? Und das ist super schwierig, gerade wenn man nicht aus dem Bereich kommt. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen Charakter, ein bisschen Persönlichkeit, weil ich zum Beispiel, ich liebe diese Logiken und Strukturen und so weiter. Das hatte ich im Sport schon und ich kann es hier aber genauso anwenden oder Sachen, die ich einfach so privat mal umgesetzt habe. So Doku oder irgend so ein Kram. Das ist, es gibt Leute, die einfach eine super Leidenschaft dafür haben. Und das ist das Coole, das heißt, wenn man als Geschäftsführer irgendwie sagt, so boah, mich catcht das, alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, mich catcht das so gar nicht.
Ja.
Es gibt Menschen, die das catcht, die sagen, oh ja, ich fühle das, ich liebe das. Ja, das ist, wenn das so in diesen System reingeht und so, wenn das eine schöne Struktur hat. Ich habe manchmal wirklich, ich baue etwas und dann sitze ich so 5 Minuten vor meinem Prozess, ja, guckst du an, wirklich,
ich gucke das sind an, so ein Kunst,
und ich bin so, boah, ist das schön. So wirklich, wie ein Kunstwerk, wirklich. Und diesen Menschen muss man im Unternehmen finden, weil das ist für den das Größte, dass das selber aufsetzen darf, dass du diese Freiheit kriegst, dass du sagst, du hast dieses Chaos und du darfst das jetzt aufräumen und er sagt, oh, das ist wirklich super. Es ist wirklich, wirklich, dann ist es auch nicht so komplex, du brauchst halt nur die Zeit und du brauchst das System und wir haben jetzt halt dieses System mit der Strategie 3, dass man weiß, wo man anfängt, weil das war für mich auch super hart, wir wussten nicht, wo das Chaos ist groß, wo fängst du an, was fange ich an aufzuräumen und durch diese ganze Journey, die wir gegangen sind, haben wir jetzt echt ein richtig cooles Konzept und ich würde es mir wünschen, nicht wirklich, weil das natürlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, das aufzusetzen, aber ich würde mir wünschen, ich hätte das direkt am Anfang gehabt, dass man sagt, pass auf, du sollst das jetzt strukturieren, geh einfach so vor, dann wären wir heute an ganz anderem Punkt, was das angeht, jetzt ziehen wir das nach und es war echt viel Arbeit, aber es hat auch echt viel Spaß gemacht und das, ich glaube, der Punkt ist, warum das funktioniert ist, weil es aus dem Problem entstanden ist, weil das eine Lösung ist von Problemen, die da sind.
Die reelle Probleme in einem reellen mittelständischen Unternehmen, was gewachsen ist. Ja.
Also es ist, ich glaube, ich kenne kaum Sachen, die ich auch selber gemacht habe oder sonst was, die so nah an dem Problem entstanden sind. Und deswegen ist, glaube ich, der Transfer dazu, zu dem Mehrwert auch einfach extrem hoch.
Ich möchte dann mal ganz kurz einen Einblick in unsere Welt geben. Wir haben ja aktuell 4 Strategien, Gehalt, Benefit, Personalmanagement, Produktivität und Führung. Und in Strategie 4, Führung, haben wir schon damals immer wieder gesagt, du brauchst ein Unternehmenshandbuch. Du musst da deine Sachen dokumentieren, die Arbeitsabläufe, wie läuft die Unternehmensführung ab, wie laufen die Kernprozesse ab, wie laufen die Supportprozesse ab, wie laufen die Standardarbeitsanweisungen. Die müssen ja alle rein dokumentiert werden und das war dann ganz faszinierend, weil wir das dann anfangs aufgesetzt haben und dann ein Kunde das genommen hat und er hat das dann wieder auf ein nächstes Level gehoben, dann haben wir uns wieder gezeigt, dann haben wir das wieder weiterentwickelt, dann haben wir es bei uns angewandt, dann haben wir das an weitere Kunden weitergegeben und das war jetzt über ein Jahr lang in der Testingphase sozusagen, dass wir herausgefunden haben, wie das Ganze funktioniert, bis wir dann gesagt haben, okay, es ist soweit, jetzt kann das auch an Kunden gebracht werden. Daraus ist die Strategie 3 entstanden, die Vicky hier gerade kommuniziert, also Produktivität und KI wird dieses Jahr im ersten Halbjahr für Kunden erstmals vollumfänglich zur Verfügung stehen. damit Kunden wie der Mittelständler sagen kann, ich baue jetzt eine Systematik in meinem Unternehmen auf, wo ich erstmal Dinge digitalisiere, automatisiere und mit KI auch anreiche und das alles wie in einem ordentlichen Haus an der richtigen Stelle ist, sodass das, dass diese Wachstumshemmnisse also aufgehoben werden und die Produktivität auch erstmal nicht auf diesem Level hochgefahren wird. Weil wir haben ja durch Führung schon Produktivität der Menschen hochgefahren, indem man dafür sorgt, dass sie mehr Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Aber damit das auch hergestellt ist, muss halt auch diese Komponente wirklich stehen. Und auch, wie du es gerade sagst, also ich habe jetzt mehr eine Affinität dazu als vielleicht andere, ne, dass ich wieder auch fachsimpeln an der einen oder anderen Ecke. Das ist aber nicht für jeden Geschäftsführer. Aber du warst ja auch vor 3 Jahren, hast du de facto nichts damit zu tun gehabt. Hast dich da, hast einfach dieses Feuer in dir gespürt, diese Affinität gehabt. Ja. Hast dich geisteskrank da durchgearbeitet und hast dann etwas gebaut, was wirklich den deutschen Mittelstand meiner Ansicht nach verändern wird auf diese Art und Weise.
Ja, hoffentlich. Und vor allem ist es nicht nur gebaut, es ist ein theoretisches Konzept, sondern wir haben das ja, ich glaube, dass wir das gebaut haben, dass wir es intern quasi ausgerollt haben, ist mittlerweile fast ein Jahr her. Mhm. Und dann haben wir es ja wirklich an mit den ganzen Leuten, mit unserem Notion-Team etc., haben wir es ja wirklich noch mal ein Stück weiterentwickelt durch die Team-Hubs etc., durch
genau,
die Startseiten.
In der Beta-Phase.
Genau, mit Kunden schon jetzt 4 Monate lang. Und das heißt, es ist wirklich approved, dass es wirklich funktioniert. Und beziehungsweise, du musst ja auch viel lernen, weil es ist ein Stück weit auch ein Change-Management. Und immer wenn Menschen involviert sind, hast du nicht nur den Fakt so, okay, das Handbuch, das macht voll Sinn, mach das jetzt, sondern du hast natürlich immer den Fakt, dass du auch die Leute mitnehmen musst, weil wie jedes System, das System ist immer nur so gut, wie der Anwender es nutzt. Wenn du ein perfektes System hast und der Anwender nutzt das nicht, dann bringt dir das System gar nichts. Wenn du ein halbgutes System hast, aber die Leute wissen, wie sie es anwenden, würde ich immer noch dieses halbgute System nehmen. Also es ist wirklich der wichtigste Erfolgsfaktor ist am Ende der Anwender von denen. Egal, ob das die eigenen Mitarbeiter sind oder wer auch immer das ist. Das ist ein super wichtiger Fakt. Das heißt, es ist nicht nur dieser technische Part, wie setze ich jetzt ein Unternehmenshandbuch auf, sondern es geht vor allem darum, wie nehme ich das Team mit? Wie zeige ich denen, wie das funktioniert? Wie zeige ich denen, wie ich damit arbeite? Weil es soll für die, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es geht nicht darum, dass man das Leben schwerer macht, dass man sagt, und hier hast du noch ein Tool und hier hast du nochmal Sachen, wo du lesen musst und wo du reinarbeiten musst und was du aufsetzen musst und sonst was. Es ist, und das ist das Hauptziel, ist, dass die Arbeit einfacher wird. Dass er sagt, okay, darauf habe ich gewartet, endlich weiß ich, wo meine 5 Druck, weil die meisten, gerade die Leute, die in sehr stark operativ eingebunden sind, die haben meistens die gleichen 7 Seiten, die gleichen 2 Meetings und die gleichen 3 To-Do-Boards. Aber die sind irgendwo und du hast keine Struktur und dann hast du vielleicht mal 3 Wochen nicht in dieses eine To-Do-Board reingeguckt. Warum sollte ich auch? Ich müsste ja jeden Tag diese Liste da durchgehen. Und dann hast du halt jetzt eine Startseite, wo du reinguckst und siehst, okay, das sind meine wichtigsten Sachen, das ist das, was ich wissen muss oder hier ist das was Neues. Das heißt, dieser Change-Management-Prozess, dass die Leute verstehen, dass es etwas Gutes für sie ist und grundsätzlich reagieren, meiner Erfahrung nach, grundsätzlich reagieren Menschen negativ auf Neues. Ich auch, deswegen stehe ich eigentlich zu dieser Aussage, weil es nervt. Grundsätzlich nervt Neues immer, weil du hast dich gerade etwas gewohnt und selbst wenn's das Neue besser ist, denkst du erstmal, nee, ich habe keinen Bock mich jetzt darauf hier, ich will lieber bei meinem alten Prozess bleiben, ich will bei meinen alten Verhaltensweisen bleiben oder sonst was. So viel einfacher muss ich mich beschäftigen. Das heißt, das muss man sich bewusst sein, auch als Entwickler oder sonst was, weil wenn man Sachen entwickelt, denkt man sich so, hey, das ist voll krass. Sei mal dankbar dafür, dass ich das jetzt gemacht habe. So, du erwartest nicht, dass er das nutzt. Du willst auch noch, dass er sich am besten von dir verbeugt und sagt, mega. So, das mal, passiert aber
nicht. Deine Erwartungshaltung.
Ich war mittlerweile ein bisschen davon losgelassen. Aber ich bin immer noch dabei, es ist hart manchmal, wenn man weiß, wie viel Zeit man reinvestiert. Nein, aber es ist wirklich, und da muss man sich auch quasi von lösen, weil die Leute, der User, der sieht ja nicht, wie viele Stunden du da rein investiert hast oder wie viel Gehirn du da rein investiert hast oder sonst was. Der hat grundsätzlich keinen Bock auf das neue System. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Weil wenn mir beispielsweise HR ein neues hier, wir machen das jetzt so mit der Kompetenzschulung und sonst was, jetzt nur so, ja super, kann ich mich erst 2 Stunden mit beschäftigen. Macht Sinn, sobald ich mich damit beschäftige. Vorher denke ich mir so, wieder ein neues Thema. Ja. Und das ist halt nicht zu unterschätzender Faktor. Es ist mit der wichtigste Faktor.
Das finde ich auch, ich meine, einer unserer Schwerpunkte ist ja auch auf Systemgesetze zu achten. Systemgesetze sind immer ein großes Thema, auch im Veränderungsmanagement, dass man die Leute auch richtig mitnimmt, richtig abholt. Ich finde, das hast du in Perfektion, wie ich jetzt sage, weil was ist schon perfekt, aber das hast du richtig gut gelöst, die Leute auch mit auf diese Reise mitzunehmen und da immer einen guten Blick drauf zu haben. Wie kommt das bei den Leuten an? Das ist dann, oh, das ist total spielerisch. Wir werden jetzt hier AI-Champions. Oder bei, entwickeln sich durch dieses spielerisch fast schon wahnsinnige Kompetenzen, die dann dafür sorgen, dass die Produktivität wieder nach vorne geht. Und gerade hast du gesagt, ja, das Aufgaben- und Projektmanagement. Mir ist aufgefallen, dass viele Unternehmen gar kein richtig gutes Aufgaben-Projektmanagement überhaupt je haben. Also das ist halt auch wirklich ein Thema, was man verstehen muss. Das Gehirn und das Gehirn von mir und von jemand anders, das skaliert nicht. Also man kann nicht unendlich viele Informationen da reingießen und kontextuelle Dinge behalten, weshalb viele ja vollkommen überfordert sind mit der Aufgabenflutmenge. Wann haben wir das nochmal besprochen? Dann ist der Geschäftsführer genervt, da haben wir vor Wochen schon drüber gesprochen, aber der Mitarbeiter, mit ihm wurde überall gesprochen, der weiß gar nicht, wo, wer, mit wem, wie, verantwortlich und so weiter. Und um das, dieses Chaos zu regeln, brauchst du halt ein System, wo die Dinge eingegossen werden, festgehalten werden, wo die Dinge beschlossen werden, aufgebaut werden, dann ein Arbeitsablauf, wo der gereviewt wird. Also man guckt dann nach einer gewissen Zeit nochmal drauf, hält das überhaupt noch stand, wo neue Mitarbeiter dann eingearbeitet werden kann. So wie du sagst, weil der Mitarbeiter halt vielleicht nur seine 5 bis 7 wichtigsten Dokumente hat. Ich meine, wir haben gerade jetzt wieder einen neuen Mitarbeiter bei dir eingearbeitet. Ich meine, wie war jetzt die Einarbeitung von dem Anton, der jetzt gekommen ist? Also
Anton von Notion, also eigentlich ganz geil, weil wir haben dadurch, dass wir die Systeme etc., die Struktur, die wir uns haben aufgesetzt haben, ist halt alles verschriftlicht. Und dadurch zeigst du ihm quasi, du zeigst ihm nicht nur die Struktur, sondern du zeigst auch die Arbeitsweise, wie das funktioniert. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt mit der, du hast eine gewisse Kapazität, Gehirnkapazität, nenne ich es mal, am Tag. Und teilweise kann man sich bei diesen ganzen Aufgaben, gerade als Geschäftsführer, sage ich mal, oder auf den, ich sag mal, bei Head of Level, grundsätzlich auf Mitarbeiterlevel, hast du so viele Aufgaben, die auf dich reinprieseln, dass du teilweise dich 50% des Tages damit beschäftigen kannst, das zu strukturieren, und die anderen 50% des Tages bist du dabei, irgendwie zu kommunizieren mit Leuten, hin und her, To-Dos in irgendwelchen Slack-Channels oder sonst was, dass du am Ende des Tages gar nichts geschafft hast. Und du hast ja auch eine gewisse, ich habe das mal gesehen, du hast ja so eine gewisse, ich nenne das mal, das ist nicht das richtige Wort, Gehirnkapazität am Tag. Und wenn du diese ganzen Sachen wegstrukturiert hast und wegsystematisiert hast und ich komme zur Arbeit und ich muss mir nicht darüber Gedanken machen, wie starte ich meinen Tag, was muss ich heute machen, sondern das weiß ich, weil ich meinen Tag gestern so abgeschlossen habe, dass ich genau weiß, dass ich die ersten 4 Stunden, wo ich schön fokussiert bin, hier dran arbeite, dann mache ich 1 Stunde das, dann mache ich 2 Stunden das, dann mache ich 3 Stunden das, dann gehe ich nach Hause oder sonst was. Wenn ich das klar vorgegeben habe und ich weiß, okay, beispielsweise, ich kriege eine Notification bei mir in Slack, wir haben einen neuen Bewerber für einen AI-Champion. Dann habe ich, und das passiert ungefähr jeden Monat, alle 2 Monate, am Anfang war es natürlich mehr, aber jetzt ist jetzt eigentlich nur neue Mitarbeiter, sind ja alle drin. Und dann kriege ich da eine SOP verlinkt in dieser Notification. Und ich müsste mich jedes Mal erinnern und ich würde jedes Mal 8 Sachen, die ich machen muss.
Ja.
Und ich würde 3 von 8 vergessen und ich würde irgendwann an einen Punkt kommen, dass ich so eine Unstruktur habe, dass dieses ganze Programm eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt ist, weil ich nicht alle 8 Schritte gemacht habe.
Ja.
Ich muss nicht mein Gehirn darauf anstrengen und sagen, oh, ich habe ja dieses AI-Champion-Programm, was sich mal bewirkt und wie kriege ich das mit und ich muss ständig reingucken und sonst was. Nein, ich kriege eine Nachricht und wenn ich diese Nachricht kriege, weiß ich, ich habe diesen Stundenblock, wo ich meine Slack-Nachrichten abarbeite und dann habe ich eine SOP verlinkt, wo ich einfach nur stumpf das abgehen muss. Im nächsten Schritt kannst du das sogar automatisieren. Aktuell macht das noch keinen Sinn. Aber grundsätzlich kann ich mich daran orientieren und worauf ich hinaus möchte ist, wenn ich diese ganzen Sachen gegeben habe, dann kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Dann kann ich mich auf den Prozess konzentrieren und Leute, die Prozesse entwickeln, die wissen, wie viel Konzentration und wie viel Flow du dafür brauchst. Du musst in so einen Tunnel reingehen, das ist wirklich anstrengend und das ist wirklich, du musst da reingehen und da drin bleiben in diesem Tunnel, bis dieser Prozess quasi fertig ist. Und das braucht sehr viel Fokus. Und wenn ich aber ständig in diesen Kommunikationskanälen abhänge und ich in meiner Strukturierung meiner Aufgaben und hinterherrenne von irgendwelchen Deadlines und sonst was bin und du dich darüber aufregst, dann hast du nicht genug Kapazität übrig, um überhaupt einen Prozess aufzusetzen. Ja. Dann brauchst du gar nicht damit anzufangen.
Also die meisten Geschäftsführer wollen ja irgendwelche großen Veränderungsprojekte in ihrer Organisation anstoßen, aber genau in diesem
operativen Tagesgeschäft, in irgendwelchen Nachrichten, irgendwelchen Telefonanrufen, höre das dann immer wieder, ja, werde ich den ganzen Tag angerufen, die Leute, Mitarbeiter rennen bei mir Tür rein, brauchen etwas, übernehmen keine Verantwortung. Ja, weil du kein System hast.
Ja.
Weil du kein System hast, was systematisiert die Dinge delegiert oder dich an irgendeiner Stelle kontrollieren lässt und du dadurch den ganzen Tag unterbrochen wirst. Und deshalb schaffen das viele Leute nicht, ne?
Ja, vor allem hast du ja auch super viele verschiedene Themen. Also ich kenne das, ich kann das nur von meiner Ebene, sag ich mal, beurteilen. Aber du hast ja teilweise Themen, die komplett, es sind wie so verschiedene Tabs, die du im Kopf hast, weil teilweise hast du Teamentwicklung, das heißt, es geht um HR-Themen. Dann haben wir bei uns IT-Themen, dann haben wir bei uns Prozessthemen, dann geht es darüber hinaus aber irgendwelche zwischenmenschliche Themen oder sonst was, Sachen, die man klären muss, Sachen, die man koordinieren muss. Und das sind so viele Themenfelder. Wir sind ja nicht in einem operativen Ding drin, dass ich sage, okay, ich habe jetzt dieses Projekt und das schließe ich ab und dann fange ich das nächste Projekt an. Sondern du musst ja teilweise, gerade zu Beginn, wenn man das System aufsetzt, in verschiedene Rollen reingehen.
Ja.
Ne, dann bin ich hier, tauche ich in mein Handbuch ein, dann tauche ich hier in mein CRM-System ein, dann tauche ich hier mit dem Team irgendwie irgendwelche Themen ein. Und das musst du so sauber getrennt voneinander behandeln können und du musst die Struktur so getrennt voneinander haben, dass du wirklich, wie quasi, wenn wir bei dem Hausbeispiel bleiben, in diese Räume reingehst. Und du verlässt diesen Raum erst, wenn du es ordentlich hinterlassen hast und dann gehst du in das nächste rein. Weil vielleicht kennen das einige, wenn du die Sache nicht sauber abschließt, wenn du die Sache nicht sauber dir dokumentierst, das heißt, du weißt nicht, was dein nächstes To-Do ist, dann denkst du auch, wenn du in den nächsten Raum, wenn du zum nächsten Thema gehst, über das alte Thema nach.
Hm.
Oder abends im Bett, wenn du schlafen gehen willst, hast du wie diese Liste, wo die ganze Zeit kommt, habe ich das, Robert, das muss ich noch machen, das muss ich auch noch machen, boah, ich habe so viele Themen. Und wenn du Sachen aufschreibst, dann kannst du davon loslassen, weil du weißt, ich muss nicht daran festhalten abends, wenn ich zum Beispiel schlafen möchte, weil ich komme zur Arbeit oder ich mache mein Mac auf oder sonst was und da habe ich die ganzen Sachen. Das heißt, das ist wie so eine Auslagerung des Gehirns, sage ich mal.
Ja, also ich bin der Meinung, über alles, was wir jetzt gesprochen haben, das ist reale Geschäftsführerwelt und auch Führungskraftwelt und auch teilweise natürlich auch von den Mitarbeitern, die am Ende die operative Aufgabe durchführen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das erste Mal hörst, du denkst, ach du meine Güte, es ist ja so ein Mammutberg, wie fange ich jetzt an? Vielleicht erzähl mal ein bisschen, wenn jetzt jemand bei uns Kunde wird, ne? Also in der Regel entscheidet sich der Geschäftsführer dazu.
Ja.
Wie geht's los? Muss er das jetzt selbst machen? Was sind die ersten Schritte? Wie ist so der ungefähr Fahrplan, damit du das einfach mal so hörst, wie so ein Weg der Zusammenarbeit ist?
Ja, also wir versuchen quasi, dass der Aufwand möglichst gering ist und der Nutzen möglichst hoch. Das ist ein Konzept, was sich grundsätzlich durch alles zieht. Und da haben wir Folgendes aufgesetzt. Im Endeffekt ist der Erfolgsfaktor, was die Zusammenarbeit angeht, ist, dass du intern jemanden brauchst, der die Energy in diesem Thema hochhält. Da muss ich unfassbar viel Zeit investieren, aber du brauchst eben diese eine Person, von der ich davor gesprochen habe, die auch wirklich gerne das leidenschaftlich macht, die halt diese Themen ownt in dem Sinne. Das ist der eine Faktor und dann haben wir...
Wie gut muss der schon, was für Vorkenntnisse muss der?
Das Wichtigste sind Soft Skills. Also ja. Dass er vielleicht ein bisschen Affinität hat zu Systemen und zu Prozessen und sowas, aber der muss auch eine gewisse Beständigkeit haben. Das heißt, der muss diesen Widerstand, der teilweise in einem Change-Management-Prozess passiert, der muss das mit Empathie annehmen und richtig verbreiten. Das heißt, der muss relativ, ich sag mal, beliebt sein im Unternehmen, dass man den gerne mag, aber der braucht auch eine gewisse Autorität, dass er Veränderungen eben rausbringen kann. Und das ist so ein Feingefühl, was du teilweise gar nicht beibringen kannst. Das heißt, wenn du die falsche Person auswählst, dann wird es nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Deswegen ist es super wichtig, dass du eben jemanden nimmst, um es zusammenzufassen, sage ich mal, der eine gute Empathie hat, der akzeptiert wird von den Mitarbeitern, von den Führungskräften und von der Geschäftsführung, weil du arbeitest ja über alle Ebenen hinweg. Dann brauchst du diese Autorität, dass du Entscheidungen durchsetzt, gegebenenfalls auch vielleicht mal der Meinung des Geschäftsführers oder anderer Head-Offs trotzt, weil du ja in dem Thema drin bist. Also nicht negativ trotzen, sondern mit der Confidence oder mit dem Wissen, was man sich aneignet durch unser Programm, dass man das auch so weitergeben kann, dass es angenommen wird, dass man den Sinn da drin sieht. Und wenn es halt, ist natürlich von Vorteil, wenn ich eine Affinität habe für Prozesse, für Systeme, wenn ich sogar ein bisschen Vorerfahrung habe, was Automatisierung angeht, hilft es natürlich, es ist aber kein Muss.
Ja, okay.
Also das einmal auf diese Person bezogen, die durchläuft dann quasi so einen Phasenplan. Die haben so 6 Bausteine identifiziert, die notwendig sind, um ganzheitlich diesen Bereich aufzubauen, weil wir haben verschiedene Schwerpunkte. Wir haben schon über Handbuch und KI-Strategie beispielsweise gesprochen und dann haben wir noch 4 weitere. Und diese Bausteine, die Kunst ist es, dass du diese Bausteine mehr oder weniger parallel laufen lassen musst, weil du kannst keine KI-Strategie aufsetzen, wenn du kein Handbuch hast, wo du es rein dokumentierst. Du hast aber kannst kein Handbuch haben, wenn du nicht den Schulungsbereich hast, wo du den Leuten das beibringst, wie die das nutzen und so weiter. Das heißt, es ist ein großes Zusammenspiel. Und wie du dann beginnst, ist, dass wir erstmal zum Start eine Einordnung machen. Das heißt, das ist ganz wichtig für Erwartungshaltungen und für die gesamten Folgeplan. Und wir machen die Einordnung anhand der Unternehmensgröße. Das heißt, wir schauen, wie groß ist das Unternehmen. Wenn es sehr groß ist, dann fangen wir nämlich diese ganzen Rollouts und Kickoffs immer in Teams an, damit du die Leute abholst, weil es ist stark operativ natürlich. Wenn wir aber, was wir grundsätzlich empfehlen, kannst du es unternehmensweit quasi ankündigen. Wenn es ein großes Unternehmen ist, kannst du es in einzelnen Teams nochmal nachschulen. Aber grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn es fürs ganze Unternehmen rausgeht. Hängt aber ein bisschen von der Struktur ab. Also da schauen wir individuell drauf. Und dann haben wir den technischen Reifegrad. Das heißt, wenn ich noch nie mit einem LLM gearbeitet habe, ich weiß nicht, was Claude ist, ich weiß nicht, was ChatGPT ist oder ich habe höchstens gefragt, wie ich Bolognese mache. Das ist ein Beispiel von mir. Okay. Also eins, ich habe nur die Bärlein drin gemacht.
Das ist dein erster Prompt, ja?
Ja. Nein, aber wenn du quasi auf diesem Level bist, dann brauchst du dich nicht damit beschäftigen, wie ich einen AI-Agent in meinen N8N-Workflow reinkriege. Das ist nicht zielführend, das bringt dich nicht dahin, wo du hin möchtest. Wenn du aber, weiß ich nicht, ein IT-Unternehmen bist, wo Automatisierung für dich dein Daily Business sind, dann musst du die Basisstruktur nachziehen und du kannst aber natürlich ganz andere Fälle machen mit dem KI-Projektteam. Das heißt, einfach auch ein bisschen zu schauen, wo gehe ich hin, beziehungsweise auch so ein bisschen zu schauen, wo möchte ich hin? Also was ist das Ziel? Selbst wenn ich noch nie mit einem LLM gearbeitet habe, kann ich trotzdem sagen, in 2 Jahren möchte ich meinen N8N-Workflow bauen oder mit Claude Code oder sonst was aus der Automatisierung bauen. Also das ist wichtig. Da haben wir den Owner und dann fangen wir erstmal an, dass wir eine Ist-Analyse machen von den Tools, die wir haben. Mhm. Wir bringen ja 1-2 Tools auch mit rein und dann schauen wir drauf, ersetzt das einiges? Gibt es vielleicht Tools, die unnötig sind, die unnötig Kosten verursachen, Lizenzen, die nicht notwendig sind? Wie ist der Stand da drin? Weil lieber wenige Tools und ich habe sie im Griff, als wenn ich zu viel, also wir brauchen quasi auch wie so einen Testbereich, so Tools, die man testet, aber es muss wenige etablierte Tools geben, weil du dann schaffst du es, die Ordnung drin zu haben.
Die wir auch dementsprechend empfehlen, damit du da
ganz
nicht...
Genau, ganz genau. Und dann kann es natürlich sein, wie ne, aktuell die Tools, die wachsen ja nur so aus dem Boden. Ich weiß, das war falsch, aber wir haben super viele Tools, das ist das, was ich sagen wollte. Grundsätzlich auf dem Markt, meine ich. Und wenn du da ein neues Tool hast, dann musst du schauen, okay, was ersetze ich damit, beziehungsweise wie migriere ich die Daten etc. Das heißt, wir brauchen einfach eine Ist-Analyse, um zu checken, wie es mit der Tool-Landschaft gerade aussieht. Das ist nur der Start. Und dann geht's richtig los. Dann geht es als erstes in das Handbuch rein. Das heißt, wir haben erstmal den MVP, heißt das. Das heißt, ein minimal überlebensfähiges Handbuch auf Deutsch, sage ich mal, und ein Pilotprojekt, dass wir das einführen in einer möglichst kurzen Zeit. Das heißt, dieses Handbuch ist komplett ja vorkonfiguriert. Man muss nur seine unternehmensindividuellen Sachen reinpacken. Das heißt, wie heißen meine Abteilungen, was für Wiki-Beiträge habe ich, aber nur den Start, nicht alle Wiki-Beiträge, weil wir wollen ja die Leute mitnehmen. Weil wenn ich dann etwas mitentwickle, habe ich immer mehr Motivation, das auch wirklich zu nutzen, wirklich umzusetzen. Das heißt, sobald wir diesen Piloten haben, machen wir einen Kickoff für das Handbuch, dass wir sagen, beziehungsweise das Unternehmen macht das Kickoff mit den Mitarbeitern, zu sagen, hey, pass auf, wir haben dieses Handbuch, das funktioniert so und so. Und wichtig, das ist der Ausblick auf unsere KI-Strategie. Weil dieses Handbuch ist super wichtig für alles, was kommt. Weil die KI braucht Kontext. Deswegen muss dieses ganze Unternehmenswissen von SOPs über Unternehmensstrukturen, alles Mögliche, muss in diesem Handbuch drin sein, damit ich dann gezielt KI ansetzen kann. Wir haben sogar AI in Notion, das ist unschlagbar, das bringt so eine Geschwindigkeit rein. Nach dem Kickoff geht es dann weiter. Da wird dann quasi die KI-Strategie mit aufgesetzt, also neu aufgesetzt, weil das ist der nächste Baustein. Wichtig, das machen wir nicht einzeln, sondern jetzt geht es darum, dass das Handbuch weiter umgesetzt wird. Der Toolcheck, den wir am Anfang nur eine Statusaufnahme gemacht haben, müssen Tools, die vielleicht abgeschafft werden sollen, die sogenannte Streichliste, die müssen abgeschafft werden. Das heißt, wir entwickeln diese Routine, was ja das Ziel ist, weil Produktivität entsteht durch Routine vor allem, dass du eben Handbuch und den Toolcheck auf eine gewisse Routinearbeit kommst. Und das wird dann immer weniger mit der Zeit, sobald du halt die Struktur drin hast. Wenn du diese KI-Strategie, was als einziges neu ist, die anderen beiden sind Routine, KI-Strategie ist neu, wenn du das hast, Dann machst du das zweite Kickoff. Sollten nur 30 Tage ungefähr zwischen sein, das ist je nach Unternehmensgröße, aber das muss, man muss am Anfang diese Energy, wir haben was Neues, die Leute, die wissen ja, dass es KI gibt, die sind, ich bin mir sehr sicher, dass die meisten sich super freuen, wenn dieses Thema reinkommt. Ja. Ansonsten muss man vielleicht mit Strategie 4 ein bisschen nachdenken, ein paar Themen auflösen. Ja, aber da hast du ein zweites Kickoff, wo du dann quasi die KI-Strategie dann announce und sagst, pass auf, hier Neuerung vom Handbuch, diese Tools wurden abgeschafft, das heißt, du nimmst diese Sachen auf und gehst dann aber quasi, pass auf, wir haben jetzt das AI-Champion-Programm, so und so kannst du dich bewerben, so und so, das ist uns, sind unsere KI-Richtlinien, das sind unsere KI-Ziele, ich bin euer Ansprechpartner, sagt der Owner, dann gibt es nochmal ein KI-Projektteam, die nochmal ein bisschen mehr in diese Themen reingeht, etc., dass einfach die Leute sehen, dass es vorangeht. Und dann gehst du weiter in diese Routinephase und in dieser Routinephase bleibst du, bis du wirklich sagst, okay, es Routine, es ist kein Aufwand mehr für mich, dass ich meine Tools im Griff habe, dass ich mein Handbuch pflege, dass es sich weiterentwickelt und dass die KI-Strategie läuft. Und das musst du aber erstmal hinkriegen, dass das Routinearbeit ist. Und wenn du das hast, das haben wir bei uns im Unternehmen auch gesehen, ist es ein unfassbarer Mehrwert, weil du die Hebel nutzt. Das heißt, du befähigst die ganzen einzelnen Leute, ihre Sachen richtig zu strukturieren und AI zu nutzen. Jeder, egal wie krass ein einzelner Workflow ist, der vom KI-Projektteam aufgesetzt wird, er wird niemals das überlagern, als wenn du es schaffst, dass jeder Mitarbeiter auf einem ganz einfachen Level das LLM richtig nutzt. Ich baue auch Workflows, aber meine größte Volumen an Sachen, wie ich AI nutze, ist immer noch das LLM. Ja. Das heißt, wenn ich einen Code brauche, dann mache ich das mit dem LLM. Wenn ich anfangen soll, einen Prozess zu machen, mache ich am Anfang, okay, pass auf, ich habe die und die Aufgabe, ich habe die und das Ziel, frag mich Sachen, wie ich das, frag mich, was du wissen musst, wie ich damit vorgehe. Und dann challenge wir uns gegenseitig. Prompting
überhaupt erstmal richtig zu lernen.
Genau, weil du hast einen unfassbaren Punkt, dass du halt durch AI kannst du alle möglichen besten Konzepte der Welt kannst du dir reinholen, aber nur, wenn du weißt, wie. Ja. Und viele unterschätzen das. Dieses wie du das machst, weil es ist wirklich Training und ich merke das an mir und es ist halt Training, weil sich das LLM auch ja weiterentwickelt. Das heißt, es stagniert nie, das heißt, du musst immer da weitermachen und deswegen ist das AI-Champion-Programm so wichtig, dass du die Leute mitnimmst. Da reicht nicht einmal eine Schulung. Diese Schulung wird ständig erneuert, du musst immer wieder den Rahmen geben, dass sie sich A mit dem Thema beschäftigen, weil freiwillig machen das einige vielleicht, aber grundsätzlich priorisierst du immer dein operatives Geschäft, weil das ist dein Kopf, dass du in Feierabend auch reingehen kannst und sonst was, und dass du deine Sachen erledigst, dass du deiner Verantwortung nachkommst, etc. Aber du musst dir diesen Rahmen geben und das muss so einen gewissen freiwilligen Flair haben auch, dass sie sagen, hey, voll cool, wie so eine Art Benefit schon fast, dass du das halt umsetzt. Zurück zu dem Phasenplan. Wenn du KI, Handbuch und Toolcheck, wenn du es alles routiniert hast, gehen wir auf das nächste Level. Das heißt, dann schauen wir auf das Prozesssystem. Das heißt, wir gucken, wenn du diese Abteilung hast, aus prozessualer Sicht, welche Teilsysteme hast du? Das war das, was ich ganz am Anfang beispielsweise aufgezählt habe. Wir haben Teilsysteme CRM und Customer Journey, IT-Infrastruktur, IT-Security. Dann haben wir Datenanalyse, Datenarchitektur, jetzt nur als Beispiel. Und diese Sachen haben ja bestimmte Prozesse, wie das abläuft. Allein die Customer Journey hat super viele Prozesse. Und dann schreibe ich und überlege ich mir auf, ich definiere quasi, welche Prozesse gehören zu diesem Teilsystem. Und aus diesem Blick guckst du dann auf dein Wiki und schaust, welche dieser Prozesse habe ich dokumentiert, welche von denen habe ich controlled, das heißt, dass Fehler oder auch Kennzahlen allgemein von den Ergebnissen, dass ich sehe, dass der Prozess läuft. Und im nächsten Schritt kann ich automatisieren. Und dadurch haben wir das Loop zum Anwendungsfall. Weil am Anfang macht man alles nach Bauchgefühl und ich hoffe, das klappt und sonst was. Aber danach, quasi wenn wir an diesen Punkt kommen, hast du die Möglichkeit, du hast eine komplette Liste. Du hast diese 15 Sachen. Und dann streichst du quasi alles raus, bis auf die eine Sache, die als nächstes gemacht wird. Und das bringt die Produktivität nach vorne. Weil du schaust nicht, das macht Sinn, sondern du schaust, das hier macht am meisten Sinn. Ja. Und das jetzt. Und das, bis es executed ist, bis es wirklich steht, bis es inklusive Automatisierung, inklusive Kennzahlen wirklich deployed ist. Und wenn du dann wirklich überleg dir was, stell dir mal vor, du hast eine Abteilung, du hast in jeder Abteilung, siehst du, welche Teilsysteme du hast alle Prozesse und du hast alle dokumentiert, alle haben Kennzahlen und mehr oder weniger, du brauchst nicht alle zu automatisieren, würde ich auch nicht empfehlen, aber die wichtigsten hast du automatisiert, da wo du super viel Zeit einsparst. Und das ist wiederum ein ongoing Prozess. Der Ausblick dazu ist, dass du irgendwann diese ganzen, dass du die Tools, die du hast, dass du die in eine SSOT reingehst, das heißt, du hast eine riesen Datenbank, die du dann wirklich durch Algorithmen, also wo du wirklich tiefer in AI einsteigst, die du dadurch analysierst, dass du wirklich datengetrieben schaust, wo fabriziere ich unnötige Kosten, wo entsteht Zeitverlust und wo geht super viel Qualität verloren. Wenn du das halt datengetrieben machst, hast du nochmal ein anderes Level. Aber diesen Schritt zu erreichen, brauchst du all diese Punkte davor. Ansonsten brauchst du da gar nicht hingehen. Wenn die Daten nicht stimmen, kannst du zwar analysieren, aber das Ergebnis kannst du eigentlich direkt wegschmeißen.
Was habe ich danach davon, wenn ich all das durchlaufe?
Du hast sehr viel. Ja. Du hast die Chance, dein Unternehmen zu skalieren. Das stimmt. Wie ist es? Du hast auf verschiedenen Ebenen ist es. Du hast einmal ein Commitment von den Mitarbeitern, was mit ein super wichtiger Punkt ist, weil du hast, das ist eine Lösung. Es ist nicht die eine Lösung. Also es gibt verschiedene Sachen, wie du es strukturieren kannst und sonst was. Das ist einfach ein abruptes System, was funktioniert. Und im Endeffekt geht es darum, dass du die Leute mitnimmst, dass du den Leuten Strukturen gibst, den Mitarbeitern, dass du den Strukturen gibst, dass die gleich arbeiten. Das heißt, der Mitarbeiter, genauso wie der Geschäftsführer, genauso wie die Führungskraft, alle arbeiten gleich. Alle arbeiten in das gleiche System, wodurch du super viel Zeit, die du verlierst durch unnötige Kommunikation, durch unnötige Meetings, durch unnötige Sachen, die einfach passieren, hast du extrem viel Zeiteinsparung, was das angeht, und du hast die Klarheit darüber und du hast überhaupt die Möglichkeit, quasi Leute zu deren Verantwortung zu ziehen. Weil wenn ich jemanden sage, pass auf, das ist dein Prozess, beziehungsweise das ist deine Rolle und das ist dein Ziel, wenn ich dem nicht mitgebe, wie er das machen soll, vielleicht kann ich ihm mitgeben, bei uns im Team kommt das durchaus vor, du musst es erstmal den Weg selber finden, egal ob ich das mache oder ob der Mitarbeiter das macht, der muss erstmal die SOP haben.
Ja,
ansonsten,
Standardarbeitsanweisung.
Genau, und ich muss wissen, wo die SOP liegt und der Mitarbeiter muss wissen, wo die SOP liegt. Ja. Ansonsten brauchen wir nicht über Konsequenzen oder sonst was sprechen, weil das ist grundsätzlich auch meine Verantwortung, entweder ihm zu sagen, dass er das entwickeln soll oder ich entwickle das sogar. Wenn er dieses System nicht hat, dann kann ich nichts von ihm verlangen. Das heißt, es ist eigentlich die Verantwortung der Geschäftsführung überhaupt, egal, ob man es selber macht, im besten Fall finde ich immer, macht das jemand, der halt ein bisschen mehr Zeit da rein investieren kann, der ein bisschen weniger Themen mit drin ist. Aber das aufzusetzen, damit ich halt, es sind immer wieder die gleichen Faktoren, dass ich Zeit einspare, dass ich Kosten einspare, dass ich Qualität hochschraube.
Ja. Dadurch auch weiterhin Umsatz entwickle.
Das ist logische Konsequenz.
Vor allem, ich glaube wirklich, das ist das, was wir hier gebaut haben, das ist die Lösung, um sozusagen zu digitalisieren, zu automatisieren, das Zeitalter von KI reinzukommen. Und vor allen Dingen, dass du dich als Arbeitgeber ja auch komplett abhebst von allen anderen Arbeitgebern. Also wenn der Mitarbeiter, alle reden über KI, alle reden über KI ersetzt Mitarbeiter, aber wer wird den nicht ersetzt? Ja, der Mitarbeiter, der mit KI richtig arbeiten kann, weil der bringt nämlich auf einmal den Output von 10, 20, 40 anderen Leuten. Und wenn ein Mitarbeiter hört, hey, bei diesem Arbeitgeber kann ich mit KI, da lerne ich KI von der Basis auf. Ich lerne hier systematisiert, strukturiert zu arbeiten. Das ist so ein Benefit im Lebenslauf. Ja. Also unglaublich, gerade jetzt in dieser Zeit. Und wir zertifizieren ja auch intern unsere eigenen KI-Champions, damit die einen schönen Badge bei LinkedIn haben, eine schöne Auszeichnung haben. Und das kannst du natürlich für dein Unternehmen an der Stelle auch tun, weil Mitarbeiter sagen auch häufig, boah, guck mal, das habe ich hier in meinem Lebenslauf drin, das kann ich, weil das wertet auch jemanden auf und gibt ihm auch eine gute Berechtigung, im Laufe der Zeit natürlich möglicherweise auch ein bisschen mehr Gehalt zu verhandeln, das dir vielleicht nicht gefällt als Geschäftsführer. Aber ich finde, wenn ein Mitarbeiter einfach mehr Leistung bringt durch die Dinge, die er macht und wir da hineingehen, sind wir da auch an der guten Ecke und ist ja dann auch fair im Ausgleich von Geben und Nehmen. Ultra krass, Vicky, vielen, vielen Dank für die Einblicke heute.
Ich danke.
Ich bin so gespannt, was alles passiert daraus, aber ich glaube nur Gutes und ich sehe das immer, wenn wir das nicht machen und diese komplexen Probleme hier lösen, dann macht es wahrscheinlich kein anderer, weil alle reden über Tools und Technik und LLMs und der Geschäftsführer da draußen denkt sich, ach scheiße, wo fange ich denn an?
Ja.
Und es geht hier nicht um Tools und irgendwelche LLMs, sondern es geht darum, dass die Arbeit erledigt wird, dass sie besser erledigt wird, dass sie schneller erledigt wird, die Arbeit, die in deinem Betrieb jetzt gerade dementsprechend vorliegt. Und ja, wir werden dieses Jahr auch durch Deutschland touren. Schau dir gerne auf toparbeitgeberkongress.de an. Wir sind jetzt am 7. Mai sind wir in Düsseldorf. dann geht es weiter Richtung Stuttgart, Berlin und wir werden hier in Hamburg auch ein Event haben, da kannst du uns gerne persönlich kennenlernen, ansonsten gerne unter www.fairfamily.de dir einfach mal einen persönlichen Termin holen, dann schauen wir uns das Ganze mal an, wo stehst du, was hast du da gemacht, was sind deine Ziele und wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns ein Like, abonnier den Kanal, damit du nichts mehr verpasst und stell deine Erkenntnisse oder Fragen gerne unten in die Kommentare hinein, wir freuen uns sehr darüber. Vicky, ich sage vielen, vielen Dank für die richtig coolen Insights heute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal. Und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.